Welche Überschrift da verliert sich alles. Welche Überschrift trägt dein Leben? Was für ein Aufreger am heiligen Sonntagmorgen. Welche Überschrift trägt dein Leben? Da fallen einem alle seine Sünden ein. Da denkt man an den Preisrichterstuhl Christi und daran, danke dir, und daran, was man vielleicht falsch gemacht hat. Und mit so etwas kommt dir der Peter am heiligen Sonntagmorgen, wo du doch zur Gemeinde gekommen bist, um auferbaut zu werden, um dir Kraft und Führung für die vor dir liegende Woche zu holen. Muss das denn sein? Ja, ihr Lieben, ja, das muss sein. Denn das Leben eines jeden von uns wird eine Überschrift bekommen, die bei Gott im Himmel eingetragen ist. Und sie mag uns gefallen oder auch nicht, sie wird uns ewig kennzeichnen. Im Neuen Testament werden wir 15 Mal von dem Herrn Jesus aufgefordert, ihm nachzufolgen. Je 4-mal bei Matthäus, Lukas und Johannes und 3-mal bei Markus. Was bedeutet das für unser Leben und wie sieht diese Nachfolge aus? Was beinhaltet sie? Vollen Aufschluss darüber gibt uns die Überschrift, die über dem Leben des Herrn Jesus steht. Im Gehorsam gegenüber dem Vater im Himmel gab er sein Leben dahin, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Wie steht es mit deinem Gehorsam? Wie steht es mit deiner Nachfolge? Man kann diese Fragen aber auch ganz anders stellen. Viel direkter trifft man damit das Innerste des Menschen. Dann heißt es, konsumierst du Christus oder lebst du Christus? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ein wenig deutlich macht, was hier gemeint ist. Der Pfarrer Wilhelm Busch hat sie aufgeschrieben und in dem Büchlein »Man muss doch darüber sprechen« unter dem Titel »Deborah im Luftschutzkeller« veröffentlicht. Wilhelm Busch schreibt, »Ich habe immer ein wenig Angst vor der alten Mutter B. gehabt, denn sie hatte die Pfarrer im Verdacht, dass es ihnen an dem rechten Eifer für das Reich Gottes fehle. Sie wird wohl in einem langen Leben ihre Erfahrungen gesammelt haben. Und weil sie nicht zu den Leuten gehörte, die hinter dem Rücken kritisieren, so besuchte sie mich ab und zu und sagte mir ihre Meinung oder gab mir Aufträge. Das war nicht immer ganz leicht zu ertragen. Aber oft musste ich ihr auch Recht geben und wenn sie dann zum Schluss des Gesprächs mit einem betete, dann war alles gut. Ihre Gebete waren gewaltig. Da spürte man das Erschrecken vor Gottes Majestät. Da brach eine brennende Liebe zum Herrn Jesus und zu den Menschenkindern heraus. Da wurde man erschüttert durch das Eifern um das Reich und die Ehre Gottes. So ähnlich stelle ich mir Deborah, die Frau Lapidots, vor, die als Richterin in Israel die Kanaaniter schlug. Die Kenner der Bibel wissen, dass man im 4. Kapitel des Richterbuches von ihr lesen kann. Und ich kam mir neben der Mutter B. immer wieder Barak vor, von dem dasselbe Kapitel berichtet, dass er nicht ganz mitkam, neben dem gewaltigen Glauben der Deborah. Der furchtbare Bombenkrieg brach über unsere Stadt Essen herein. Immer häufiger wiederholten sich die Schreckensnächte, in denen verzweifelte Menschen durch die Straßen irrten und nicht wussten, wo sie sich vor dem Feuer bergen sollten. Hunderttausende flohen aufs Land. Als man der Mutter B. nahelegte, sie solle sich doch auch evakuieren lassen, tat sie das ganz kurz ab. Ich habe hier meine Aufgabe. In der Tat, die hatte sie. Wie viele mögen sich dieser glaubensstarken Frau in jenen schrecklichen Jahren Hilfe geholt und aufgerichtet haben. Eines Nachts saß sie wieder im Keller mit den anderen Hausgenossen. Das waren gottlose Leute, die über die alte Frau nur lächelten. Dann kam der Angriff. Wer je eine solche Stunde miterlebt hat, weiß, welche Qual das für die Nerven ist. Das Heulen der Sprengbomben, das teuflische Zischen der Brandbomben, das zerreißende Krachen der Explosionen. Da wird eine Minute zur Ewigkeit und solch ein Angriff dauerte oft 50 Minuten. Die Leute im Keller schrien, sie klammerten sich aneinander. Jeden Augenblick konnte man verschüttet oder zerrissen werden. Da rief auf einmal eine Frau, Mutter B., beten Sie doch. Mutter B., die bisher gelassen und ruhig dagesessen hatte, fuhr auf. Wie könnte ich jetzt mit euch den Gott anrufen, den ihr bisher verachtet habt? Mutter B., beten Sie, schrie die Frau. Ich will es tun, sagte Mutter B., wenn ihr von jetzt an den Herrn suchen wollt. Ja, das wollen wir, rief es aus allen Ecken des Kellers, in dem das Entsetzen nun völlig Platz gegriffen hatte. Das Licht war längst ausgegangen. Der Keller bebte wie ein Schiff im Sturm. Die Bomben krachten, heulten, zischten. Kalkstaub erfüllte die Luft. Man saß wirklich im Rachen des Todes. Ja, wir wollen Gott suchen, riefen die Leute. Wir werden am nächsten Sonntag mit Ihnen zur Kirche gehen. Und dann betete diese arme, alte, schwache Frau, die im Glauben stark war und der ihr Gott Ruhe und Gelassenheit gab, laut und tröstlich. Sie stellte diesen Keller mit all seinen verlorenen Insassen in die Hand ihres Herrn. Sie dankte ihm für seine Gegenwart und rief ihn mit starker Stimme um Hilfe, Kraft und Trost an. Über solchem Gebet des Glaubens wurde es still. Die Leute erlebten etwas von dem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Dann war endlich der schauerliche Angriff vorüber. Still gingen alle in ihre Wohnungen. Und nun kam der Sonntagmorgen. Mutter B. ging von Tür zu Tür und lud ein zum Gottesdienst. Ihr habt mir versprochen, den Herrn zu suchen. Jetzt kommt mit mir, sein Wort zu hören. Doch musste sie schließlich ganz allein gehen. In der einen Wohnung schlug man ihr vor der Nase die Türe zu, in einer anderen stammelte man verlegene Entschuldigungen. In einer dritten jagte man sie mit einem Fluch weg und in der vierten lachte man sie einfach aus. Es war 14 Tage später, wieder eine Schreckensnacht über Essen. Wieder saßen die Leute im Keller, wieder war das Licht verlöscht. Wieder heulten, krachten und zischten die Bomben über einer sterbenden Stadt. Die Leute im Keller von Mutter B. wollten diesmal stark sein. Sie hatten sich ein wenig geschämt, dass sie so die Nerven verloren hatten. Aber als eine halbe Stunde vergangen war und der Schrecken sich nur immer mehr steigerte, da war es mit ihrer Stärke vorbei. Und dann fiel ihnen wohl ein, wie ihre Herzen über dem starken Gebet der alten Frau ruhig geworden waren. Die Mutter B. war ja wieder unter ihnen. Ja, gelassen und still, versunken, saß sie in einer Ecke. Und dann schlug eine schwere Bombe ganz in der Nähe ein. Man hörte sie heranheulen, eine Schrecksekunde, dann ein ohrenbetäubendes Krachen, Bersten, Kalkstaub. Man meinte, man müsse ersticken. Da schrie ein Mann entsetzt, Frau B., beten Sie doch. Und alle fielen ein, Mutter B., beten Sie. Einen kurzen Augenblick war es still. Man hörte nur das Getöse des Angriffs. Dann kam die Stimme der Mutter B. durch die Dunkelheit und man wusste nicht, ob sie hart oder traurig klang. Mit euch kann ich nicht mehr beten. Ihr verachtet ja meinen Gott. Und sie überließ die Leute ihrem Entsetzen. Deborah im Luftschutzkeller. Mutter B. wurde später schwer krebskrank. Lange lag sie im Krankenhaus. Dann schickte man die alte Witwe als einen hoffnungslosen Fall nach Hause. Bald nachher trafen wir sie auf der Straße. Sie war, wie so oft, auf Wegen der Liebe. Sie konnte es nicht lassen, den Menschenkindern, an denen sie eine Aufgabe hatte, nachzugehen. Wir waren entsetzt. Mutter B., Sie sind doch krank. Wie können Sie so herumlaufen? Was macht denn der Krebs? Sie winkte etwas ärgerlich mit der Hand und sagte dann gelassen, was geht mich mein Krebs an? So blieb sie stark und gewaltig, bis ihr Herr sie heimrief zur Ruhe der Kinder Gottes. Wir aber trauerten um eine Mutter in Israel. Zurück zur Predigt. Diese Frau, Mutter B., von der wir hier hören, wandelte auf den Spuren Jesu. Sie kannte ihre Aufgabe und nahm in stiller Freude den Lohn entgegen. Sie konsumierte nicht Gottes Gegenwart, sie konsumierte nicht Hilfe, Kraft und Trost, sie konsumierte nicht den Frieden, der höher ist als alle Vernunft, sie nahm all das vielmehr als eine Gabe Gottes, unverdient, geschenkt, aus Liebe. Und in Gegenliebe diente sie ihm. Welche Überschrift trägt dein, welche Überschrift trägt mein Leben? Lasst uns heute Morgen einmal innehalten und uns dieser Aufgabe stellen, indem wir uns fragen, was macht mich aus? Was treibt mich an? Was ist mir wichtig? Wofür verwende ich meine Kraft, meine Zeit und mein Geld? Welche Überschrift würde Gott meinem und deinem Leben geben? Wenn wir an den Anfang des Alten Testamentes zurückgehen, dann wird uns dort neben vielen anderen Personen auch Henoch vorgestellt. Ein Mann, von dem nur an drei Stellen der Bibel berichtet wird. Und zwar in 1. Mose 5, in Hebräer 11 und in Judas 14 bis 15. Was wir also insgesamt von ihm erfahren, ist nicht viel. Aber das, was wir erfahren, geht zu Herzen und ans Gewissen. Lasst uns Vaters Buch aufschlagen und nachsehen, was uns der göttliche Bericht in 1. Mose 5, 21 bis 24 sagt. Da lesen wir im Vers 21, und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Was für eine göttliche Lobeshymne. Der Bericht über diesen Henoch sticht heraus aus dem Geschlechtsregister seiner gottlosen Umwelt. Als einzigen findet Gott ihn wert, in seinem Wort Gutes über ihn zu sagen. Ihn zu loben und den Empfängern von Gottes Wort unmissverständlich die Belohnung für seinen Wandel mit Gott vorzustellen. Die frühzeitige Entrückung. Die Überschrift, die Gott über das Leben Henochs schreibt, lautet: Henoch wandelte mit Gott. Mit dieser Ausrichtung seines Lebens stand Henoch in krassem Gegensatz zu der Zeit, in der er lebte. In 1. Mose 4 lesen wir die Beschreibung der Zeit Kains und seiner Nachkommen. Das ist für uns heute umso bedeutsamer, als diese Zeit mehr als nur ein wenig der unseren gleicht. In Kain wird uns ein religiöser, eigenwilliger Mensch vorgestellt, der nicht nach Gott und seinen Gedanken fragt. Ein Mensch, der nach seinem eigenen Gutdünken Gott nahen und dienen will. Und weil Gott sein Opfer im Gegensatz zu dem Opfer seines Bruders Abel nicht annehmen kann, wird er von Eifersucht und jähem Zorn erfüllt und ermordet seinen gerechten Bruder. Warum konnte Gott Kains Opfer nicht annehmen? Kains Opfer war das Ergebnis seiner eigenen Arbeit an der verfluchten Erde. Es war Kains eigene Leistung und er selbst sah es als ganz gewiss genauso. Er wollte Gott geben, was er geschaffen, was er geleistet hatte. Er wollte mit dem Opfer nicht Gott ehren, er wollte vielmehr sich selbst ehren. Ja, er wollte gar, dass Gott ihn ehrt. Ein solches selbstverliebtes Opfer ist für den heiligen, allmächtigen Gott ganz und gar unannehmbar. Warum nahm Gott dann aber Abels Opfer an? Nun, Abel trat nicht mit dem Stolz über etwas Selbsterarbeitetes vor ihn, sondern mit einem Leben, das Gott ihm geschenkt hatte. Er hatte begriffen, dass Gott nur annehmen kann, was er selbst zuvor gegeben hat. Und davon gab er ihm in Liebe und Anbetung etwas zurück. Darum hat jede eigene Leistung, die ein Mensch vollbringen kann, vor Gott keinen Wert. Und darum können Werke den Menschen nicht retten, auch nicht ihn bessern. Bei allem, was wir tun, muss Gott das Primat haben. Denn alle Leistung, die wir uns selbst zuschreiben, wird am jüngsten Tag vor dem Preisrichterstuhl Christi verbrennen. Nur da, wo wir uns völlig darüber im Klaren sind, dass es allein Gott war, der gewirkt hat, wird das Werk von Gold, Silber oder Edelstein sein. In dem Gespräch, das Gott unmittelbar nach dem Brudermord mit Kain führt, merken wir schnell, dass Kain kein Empfinden davon hat, worin seine Sünde bestand, noch wie schwerwiegend sie war. Er betrauert lediglich jene Folgen seines Handelns, die nun ihn selbst treffen. Aber es fehlt ihm nicht nur das rechte Bewusstsein über seine Sünde. Kain hat auch keinerlei Interesse daran, seine Sache mit Gott in Ordnung zu bringen. Und so endet die Geschichte Kains mit dem furchtbaren Vers: Und Kain ging weg vom Angesicht des Herrn. 1. Mose 4, Vers 16. Und das ist dann auch die Überschrift, die über Kains Leben steht. Kain ging weg vom Angesicht des Herrn. Zusammenfassend lässt sich über ihn sagen, dass er absolut in Unkenntnis über Gott ist, sowohl was die Heiligkeit Gottes betrifft, als auch was seine Liebe betrifft. So viel über den Stammvater der Familie Kains, es soll genügen. Was mit ihm begann, setzt sich in seinen Nachkommen fort, 1. Mose 4, 17 bis 24. Und so wird, wenn man es genau und objektiv betrachtet, durch die Kainiten eigentlich auch unsere Welt heute beschrieben. Es ist die Welt, jene Welt, in der man einen größeren als Abel in Eifersucht und Hass umgebracht hat. Eine Welt, in der das Blut Jesu des Gerechten zu Gott schreit. Es ist eine Welt, in der man keinerlei Verlangen nach Gott hat, in der man völlig in Unkenntnis über Gott ist. Seht euch um in eurer Nachbarschaft. Hört euch dort um. Ihr Gottesbild hat Namen wie Thomas Müller oder Michael Schumacher, wie Helene Fischer oder Pablo Picasso, wie Angela Merkel oder Donald Trump. Statt Gott zu suchen, versucht man, sich das Leben so angenehm wie nur möglich zu machen. Das sind Wissenschaft, Technik, Kultur und Unterhaltung. Aber alles ohne Gott. Es ist eine Welt, in der man über die Sünde so offen redet wie einst in Sodom und Gomorra. Es ist eine Welt der Ungerechtigkeit und der Gewalttat, Krieg, Mord und Raub. Es ist eine Welt, in der man von sich selbst eingenommen ist. Eine Welt, wo der Mensch sich selbst und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Und wehe, jemand tastet das an. Später in den Tagen Noahs lesen wir dann, dass Gott sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag, wie wir in 1. Mose 6, Vers 5 lesen. Darauf nimmt ja der Herr Jesus auch selbst Bezug, wenn er in Lukas 17 in den Versen 26 bis 30 seine Jünger lehrt. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots, Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird. Das ist also der Rahmen, den uns der göttliche Bericht und die Beschreibung des Lebens Henochs herumgibt. Genau in dieser gottlosen und bösen Zeit lebte Henoch. Aber was für ein Gegensatz. Henoch wandelte mit Gott. In diesem Henoch sieht Gott einen Mann, der sich nach ihm ausrichtet und der zu seinem Gottes Wohlgefallen lebt. Das lesen wir in Hebräer 11, Vers 5, bei den Glaubenshelden. Und es ist Gott wert, es aufschreiben zu lassen. In Maleachi 3, Vers 16 lesen wir, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Was wird Gott einmal über dich aufschreiben lassen? Bist du einer, von dem er sagen kann, dieser wandelte mit Gott, wie Henoch? Oder dieser war ein Mann nach Gottes Wohlgefallen, wie David? Oder dieser war ein Freund Gottes, wie Mose? Oder dieser war schön für Gott, wie die Braut Christi, die Gemeinde? Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte des moralischen Niedergangs. Aber zu allen Zeiten hat es auch solche gegeben, die sich gegen den Mainstream gestellt und sich mit geistlicher Energie auf Gott ausgerichtet haben. Und es gibt sie auch heute. Und es wird sie auch weiterhin geben. Und durch alle Zeiten hindurch bleibt es Gott nicht verborgen. Es ist Gott eine Freude, Menschen zu sehen, die durch Gottesfurcht gekennzeichnet sind und die seinen Namen achten und ihn ehren als das, was er ist. Das war in den Tagen Henoch so. Das war in den Tagen Maleachis so und das ist auch heute so. Die Überschrift, die Gott über das Leben Henochs schrieb, lautete: Henoch wandelte mit Gott. Ist das auch die Überschrift über dein Leben? Ich wünsche es dir, mir und uns allen von Herzen. Dazu muss aber dein Leben zu Gott passen. Henoch lebte wie du inmitten einer bösen Welt vor dem Auge Gottes. Hebräer 11, Vers 5 teilt uns mit, dass er Gott wohlgefallen habe. Da heißt es, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Könnt ihr euch vorstellen, wie Gott sich freut, wenn er so einen Lebenswandel sieht? Lasst uns an dieser Stelle einmal an einen Größeren als Henoch denken. Größer als David, größer als Mose, größer als Abraham, größer als Elia. Denken wir an den, der uns aus dem Rachen der Verdammnis gerettet hat, der uns freigemacht hat vom Gesetz der Sünde, der uns für die Ewigkeit erkauft hat mit seinem eigenen Blut. Denken wir an den Herrn Jesus Christus. Welch eine Freude war das für Gott, als er den Herrn Jesus, seinen eingeborenen Sohn, hier als Mensch auf der Erde wandeln sah. In einem Leben in ständiger, engster Verbindung mit Gott. In Hebräer 10, Vers 7 lesen wir, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen Gott zu tun. Das war die Lebensausrichtung des Herrn Jesus. In Johannes 4, Vers 34 heißt es, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Der Herr Jesus lebte im absoluten Gehorsam zu dem Willen Gottes, in steter Gemeinschaft mit dem Vater, Er konnte mit Berechtigung von sich sagen, und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Johannes 8, Vers 29. Und das, ihr Lieben, gilt wortwörtlich auch für uns. Wenn wir ein zu Gott passendes Leben führen und schön für Gott sein wollen. Denn wir lesen in 1. Johannes 3, Vers 22, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das ihm Wohlgefällige tun. Wie könnte es da anders sein? Und das ist einmalig, das sehen wir bei keinem anderen, als dass der Himmel nicht schweigen kann und seiner Freude Ausdruck gibt. Der Vater lässt sich hören mit den Worten: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das lesen wir in Matthäus 3, Vers 17 und 17, Vers 5. Aber kommen wir doch noch einmal auf das Leben Henochs zurück. Offenbar kann dieses Leben in zwei Phasen unterteilt werden. Einmal die ersten 65 Jahre und dann die darauffolgenden 300 Jahre. Der Wendepunkt in diesem Leben ist offensichtlich die Geburt seines Sohnes Methuselah. Mir ist dabei aufgefallen, dass Henoch wohl erst nach der Geburt seines Sohnes damit begann, mit Gott zu wandeln. Denn wir lesen in 1. Mose 5, Vers 22, und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte. Wir müssen wohl davon ausgehen, dass die ersten 65 Jahre seines Lebens nicht vom Wandeln mit Gott gekennzeichnet waren, bevor es zu diesem weitreichenden Entschluss in ihm kam. Diese Tatsache sollte uns daran gemahnen, dass es in unserem geistlichen Leben eine bewusste Entscheidung für ein Leben mit Gott, ein Leben mit dem Herrn Jesus geben muss. In den nächsten paar Minuten rede ich vor allem zu den Jüngeren unter uns. Denn das, was ich jetzt zu sagen habe, muss vor allem denen gesagt werden, die in einem christlichen Elternhaus hineingeboren wurden. Die ganz Kleinen wissen damit vermutlich noch nicht so viel anzufangen, die Teenies, die Jugend und die jungen Erwachsenen aber schon. In der christlichen Familie wird man hoffentlich mit vielen Gewohnheiten groß, die einen guten und bewahrenden Einfluss auf unser Leben haben. Selbstverständlich liest man gemeinsam die Bibel bei der Familienandacht. Man geht gemeinsam in die Gemeinde. Man besucht die Sonntagsschule, den Teenkreis, die Jugendstunde. Natürlich lässt man sich irgendwann taufen und nimmt später auch am Abendmahl teil. Man übernimmt dann auch sicher einen gewissen Sprachgebrauch, trägt die richtige Kleidung, sagt und tut das Richtige. Aber die Frage, die ihr euch doch stellen müsst, ist diese: Geschieht dies alles aus meiner inneren Überzeugung heraus oder bin ich einfach ein Mitläufer, der da so hereingerutscht ist? Gott hat Kinder, aber er hat keine Enkelkinder. Das gilt in Bezug auf die Bekehrung und das gilt auch für das Thema Jüngerschaft. Wir können nicht von dem Glauben und der Glaubensenergie unserer Eltern leben. Wir müssen lernen, auch geistlich auf eigenen Beinen zu stehen. Und das beginnt erst mit einer bewussten persönlichen Entscheidung für ein Leben mit Gott. Henoch traf diese Entscheidung nach 65 Jahren. Wenn wir das so lesen und denken, na, der hat sich aber Zeit gelassen, dann sollten wir uns daran erinnern, dass die Menschen zur Zeit Henochs ein Durchschnittsalter von immerhin etwa 900 Jahren erreichten. Henochs Entscheidung war im Alter von 65, also relativ früh in seinem Leben, denn er lebte insgesamt 365 Jahre. Aber dennoch hat es immerhin 65 Jahre gedauert, bis sich die Notwendigkeit bewusst gemacht hat. Über diese 65 Jahre wissen wir nichts. Gott schweigt darüber. Offensichtlich hat diese Zeit für Gott keinerlei erwähnenswerte Bedeutung. Auch im Leben anderer Personen sehen wir, dass es Zeiträume in ihrem Leben gegeben hat, über die Gott schweigt. Obwohl vielleicht in dieser Zeit viel passiert ist, gab es darin für Gott nichts Nennenswertes. Aber auch in unserem Leben kann es solche Phasen, solche Etappen oder Zeitabschnitte geben, in denen wir nicht mit Gott wandeln, sondern eigenwillige Wege gehen. Da sind wir dann geistlich sozusagen im Leerlauf. Das ist zwar immer tragisch, vor allem aber im Hinblick auf die Jugendzeit, denn da legen wir ja den Grundstein, das Fundament für unser Leben. Lieber Bruder, liebe Schwester, lieber junger Bruder, liebe junge Schwester, befindet sich dein Leben gerade noch im Leerlauf? Durchwanderst du gerade die Phase deines Lebens, über die Gott schweigt? Schau, die Jahre, über die Gott schweigt, sind immer vergeudete, verlorene Jahre. Darum bitte ich dich von Herzen, gib deinem Leben eine neue Ausrichtung und wandle mit Gott. Henochs Entscheidung war gründlich und konsequent. Seine neue Lebensausrichtung änderte sich bis zu seiner Entrückung nicht mehr. Demgegenüber zeigt uns die Bibel auch einige Negativbeispiele, bei denen es leider an Kontinuität, an Stetigkeit mangelte. Nehmen wir Simson als Beispiel. Er hatte einen guten Start in der Jugend, in der Geist Gottes ihn führen konnte. Sein späteres Leben war aber eher von Eigenwillen und Rachsucht geprägt. Auch der König Salomo hatte einen guten Start, bis die vielen fremden Frauen sein Herz neigten und er fremden Göttern opferte. Im Gegensatz dazu zeigt uns Henoch, was Gott auch bei uns sucht, die ständige, gleichbleibende Hingabe an Gott. Möge der Herr das auch bei dir und bei mir finden. Interessanterweise sagt uns Gott in seinem Wort nichts Genaues darüber, wie das Leben Henochs mit Gott praktisch ausgesehen hat. Er wandelte mit Gott, er hatte Glauben, er hat Gott wohlgefallen. Aber wie genau sah das Leben von Henoch aus? Gott sagt uns nichts darüber. Das mag für uns unbefriedigend sein. Wir tendieren allzu oft dazu, genaue Handlungsanweisungen haben zu wollen. Darf ich dieses oder jenes? Soll ich dieses oder das? Muss ich? Natürlich müssen wir am Ende wissen, wie wir uns praktisch in der einen oder anderen Situation verhalten sollen. Aber wer von so einer Frageweise, die wenig geistliche Energie und Einsicht benötigt, geprägt ist, steht ernsthaft in großer Gefahr. Erstens in der Gefahr, sehr gesetzlich zu werden. Beispielsweise zu Aussagen wie ein Christ darf nur, worüber das Wort Gottes überhaupt nichts sagt. Zweitens laufen wir dann Gefahr, nicht aus der Gemeinschaft mit Gott und nicht aus einer Kenntnis über Gott heraus zu denken und zu handeln. Und darum geht es doch gerade. Ein Leben, das durch einen Wandel mit Gott gekennzeichnet ist, ist ein Leben, das zu Gott passt, das in Übereinstimmung mit Gott ist. Wenn unser Leben die richtige Grundausrichtung hat, dann werden wir auch die einzelnen Entscheidungen, die wir treffen, richtig sein. Das setzt aber voraus, dass wir grundsätzlich Gott selbst und auch seinen Willen kennen. Im Neuen Testament werden wir 4-mal aufgefordert, würdig, also passend für Gott, zu wandeln. Und das auch noch in viererlei Hinsicht. Aber was heißt das denn eigentlich, würdig wandeln? Lasst uns das einmal betrachten. In Philipper 1, Vers 27 lesen wir, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst. Und das von Gott her. Wir sollen uns also würdig erweisen des Evangeliums Christi, des Evangeliums, das Jesus uns verkündigt hat. Was beinhaltet denn dieses Evangelium? Es bedeutet doch, dass wir uns nicht beirren lassen im Glauben, wie der Herr Jesus sich nicht beirren ließ, als ihn der Satan versuchte. Es bedeutet, dass wir stets darauf achten, mit den Geschwistern eines Geistes und gemeinsam eine Seele zu sein. Es bedeutet, dass wir zusammen mit den Geschwistern eine Einheit bilden, die die Verbreitung des Evangeliums Christi als eine einzige, ungeteilte Seele vorantreibt. Und es bedeutet, dass wir uns nicht vom Feind und seinen Vasallen erschrecken oder gar ängstigen lassen, wenn er versucht, uns Furcht einzuflößen. Und wie können wir das vollbringen? Es geht nur so und nur dann, wenn wir bei allem von Gott her denken, von Gott her reden und von Gott her handeln. Ein zweites. In Epheser 4, Vers 1 heißt es: Ich ermahne euch nun, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Wir sollen uns also würdig erweisen der Berufung, mit der wir berufen worden sind. Ist es nicht aber so, dass wir oft nicht wissen oder besser gesagt uns nicht sicher sind, ob wir überhaupt berufen sind und dann erst recht nicht zu was? Ihr Lieben, ich kann euch da sogar weiterhelfen. Wir alle, die wir dem Sohn Gottes glauben, sind berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Das bedeutet, wir sollen in allem, was wir denken, was wir reden und was wir tun, diese Herrlichkeit widerspiegeln, damit Christus in uns erkannt werden kann. Das heißt, dass man uns die Demut, die Sanftmut und die Langmut abspüren muss. Dass die Menschen sehen, dass wir einander bedingungslos lieben, mit all unseren Ecken, Schrunden und Kanten. Und dass wir uns in dieser Liebe gegenseitig ertragen. Und wie ist so etwas möglich? Es geht nur so und nur dann, wenn wir bei allem von Gott her denken, von Gott her reden und von Gott her handeln. Ein drittes. In 1. Thessalonicher 2, Vers 11 erklärt uns: Ihr seid Zeugen und Gott, dass wir euch und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Wir sollen uns also nicht nur der Berufung Gottes würdig erweisen, sondern sogar auch dieses Gottes selbst. Das ist nochmal ein höherer Anspruch. Dieser Anspruch ist der Beleg der Vaterschaft Gottes an uns. Als seine Kinder sollen wir ihm Ehre machen und nicht Schande. Wir sollen seine Größe, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit widerspiegeln. Und wie kann das geschehen? Es geht nur so und nur dann, wenn wir bei allem von Gott her denken, von Gott her reden und von Gott her handeln. Und schließlich ein viertes. In Kolosser 1, Vers 9 lesen wir: Deshalb hören wir auch nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Wir sollen also unseres Herrn würdig wandeln. Des Herrn Jesus Christus, der uns freigemacht hat vom Gesetz der Sünde, der uns das ewige Leben in seiner Gegenwart ohne Verdienst und ohne Ansehen der Person geschenkt hat. Und wozu das alles? Zu seinem Wohlgefallen. So lesen wir oft die Schrift. Aber meine Lieben, das steht da nicht. Wir müssen schon genau lesen. Da steht nicht zu seinem Wohlgefallen. Da steht zu allem Wohlgefallen. Unser des Herrn würdiger Wandel ist gefordert zum Wohlgefallen aller, auch der Ungläubigen. Das heißt nicht, dass die Ungläubigen Gefallen an uns finden müssen. Es wird immer Feinde des Christus und des Evangeliums geben, die ihn und daher auch uns verabscheuen. Aber es heißt, dass wir allen, also einem jeden und so auch den Ungläubigen um uns herum, einen Grund zum Wohlgefallen an uns geben sollen. Sie müssen das nicht tun, aber wir müssen es ihnen auf jede Weise möglich machen. Unser Wandel soll so sein, dass man darüber in positiver Weise erstaunt, dass man durch uns und unser Handeln hindurch Christus in uns erkennt. Denn das bewegt die Herzen. Und wir wissen ja, dass es das Herz ist, was verändert werden muss. Und eine wichtige Person in diesem Zusammenhang haben wir jetzt noch gar nicht betrachtet. Denn wenn wir zu allem Wohlgefallen wandeln, dann natürlich auch zu unserem persönlichen Wohlgefallen. Wir selbst sind auch beteiligt. Denn wenn wir das tun, dann werden wir mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt und sind fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsen in der Erkenntnis Gottes. Die Passage, die wir gerade als letzte betrachtet haben, aus dem Kolosserbrief, macht uns sehr gut deutlich, wie eng die Erkenntnis des Willens Gottes und die Erkenntnis von Gott selbst miteinander in Verbindung stehen. Die Frage nach dem Willen Gottes führt uns zu Gott selbst. Andersherum führt uns die Erkenntnis Gottes auch zu der Erkenntnis seines Willens. Beides gehört untrennbar zusammen. Und wenn wir hier nicht mutwillig eine Trennung vornehmen oder herbeiführen, dann wird es uns dahin bringen, dass wir ein Leben führen werden, das in Übereinstimmung mit Gott ist. Wenn wir mit Gott wandeln, wenn wir unser Leben wahrhaftig mit Gott führen, dann wird es so beschrieben werden. Wir haben dasselbe Ziel wie Gott. Wir gehen dieselben Wege wie Gott und nicht eigene. Wir haben dasselbe Tempo wie Gott. Das heißt, wir sind nicht langsamer oder schneller als Gott. Wir hinken nicht träge hinterher und wir rennen nicht eigenwillig voraus. Der erste Schritt zu einem Leben mit Gott ist also, dass wir uns auf die Suche nach Gott machen. Genau das hat Henoch, den wir zu Beginn betrachtet haben, getan. Er fand ihn und machte die Sache fest. Noch vor seiner Entrückung hatte Henoch das Zeugnis Gottes, dass er ihm wohlgefallen habe. Warum? Weil er Glauben hatte und geglaubt hat, dass Gott ist. Und in diesem Glauben hat er ihn gesucht und sich ihm genaht, Hebräer 11, Vers 6. Das Ergebnis davon war, dass er ein Leben führte, das zu Gott passte. Wird das bei mir, wird das bei dir ebenso sein? Was für eine Überschrift wird wohl über deinem, wird wohl über meinem Leben stehen? Was wird Gott über dich, was wird er über mich sagen können, wenn wir ihm dermaleinst von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen? Du und ich, wir wissen doch alles, was nötig ist, um ihm wohl zu gefallen. Und wenn du noch einen Ansporn brauchst, der dich über die Widrigkeit deiner Zeit, deines Alltags heraushebt und die Zweifel hinwegfegt, dann betrachte noch kurz mit mir eine wichtige Aussage des Herrn Jesus und du findest sie in Lukas 17 in den Versen 7 bis 10. Da heißt es, wer aber von euch, der einen Sklaven hat, pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen, komm und leg dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken? Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was zu tun wir schuldig waren. Knechte und Sklaven wurden damals in der Antike, wie übrigens alle Untergeordneten, sehr hart angefasst. Ihre Oberen waren Herren über Leben und Tod. Es war sogar völlig unüblich, dass sich der Herr bei seinen Knechten für ihre Leistung und ihren Einsatz bedankte. Man erwartete vielmehr von den Knechten, dass sie treu, pflichtbewusst und gehorsam ihren Dienst verrichteten, ohne Ansprüche zu stellen oder auf Lob zu hoffen. Das wendet der Herr jetzt hier auf unser Verhältnis zu ihm an. Dabei müssen wir aber sorgfältig beachten, dass er in Vers 10 sagt, so auch ihr. Und nicht sagt, so auch ich. Wir sollen uns durchaus in diesen Knechten sehen und ihre Gesinnung an den Tag legen. Aber wir dürfen nicht unseren Meister in dem undankbaren Herrn der Sklaven sehen. Denn unser Herr ist kein harter Herr. Er sagt uns, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus 11, Vers 30. Wenn wir auch unnütze Knechte sind, die bestenfalls das tun, was zu tun sie schuldig sind, so ist unser Herr doch jemand, der Lob spendet und großen Lohn geben wird. Und deshalb rufe ich dir, lieber Bruder, und dir, liebe Schwester, heute Morgen zu, diene weiter in aller Demut. Mach dir bewusst, dass du auf nichts stolz sein sollst. Aber denke auch daran, dass einmal jeder, auch du, sein ganz persönliches Lob von Gott empfangen wird. Und das darf dich anspornen. Amen.